Ein herzliches Moin wünsche ich dir. Schön, dass du dabei bist bei dieser Videopredigt. In der Predigt geht es darum, Gott ist gut. Gott ist gütig und barmherzig. Und so bete ich nun mit uns zu diesem Gott. Großer Gott, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein gütiger Gott bist. Dass du gut, gütig und barmherzig bist. Außerdem bist du noch liebevoll und ja, bist einfach noch so viel mehr. Dafür danke ich dir, geliebter Vater, dass du so viele wunderbare Eigenschaften in dir vereinst. Mehr noch, dass du sie verkörperst, dass du selbst das alles in Person bist. Dafür danke ich dir und lobe und preise dich, großer Gott. Dank sei dir. Amen. Ein Angestellter geht zu seinem Chef. Er sagt dann, Chef, also man muss das wirklich klarstellen, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich leiste. Der Chef meint wiederum, also okay, du erzählst mir nichts Neues, das weiß ich, aber wir können dich auch ja schlecht am Hungertuch nagen lassen. Manch anderer denkt vielleicht, du fragst nicht, was ich verdiene, also schon mal nicht mein Gehalt, leider nicht. Mein Verdienst, mein Gehalt sind leider nicht identisch, das sind zwei Paar Schuhe. Diese Gedanken sind natürlich Witze einerseits, andererseits zeigen sie doch unsere typischen menschlichen Gedanken auf, unser typisch menschliches Empfinden bezüglich Gerechtigkeit, Lohn, Gehalt, Ursache, Wirkung. Wir Menschen sind grundsätzlich leistungsorientiert. Wir erwarten halt bei einer gerechten Arbeit eine gerechte Entlohnung. Ich meine, in vielen Fällen, das muss ich auch gleich sofort klarstellen, ist das wirklich angebracht und vollkommen richtig. Also es ist auf keinen Fall grundsätzlich schlecht, wirklich nicht. Ich sage mal so vorsichtig ausgedrückt, es wird eher dann schwierig, wenn wir dieses Denken versuchen, auf den Glauben umzumünzen. Und wenn wir denken, okay, so wie ich gelernt habe, wie die Arbeits- und Geschäftswelt funktioniert, so funktioniert offensichtlich auch Gott. So funktioniert die Beziehung mit Gott, zwischen Gott und Mensch, so funktioniert Errettung. Von dieser Schwierigkeit, von diesem Missverständnis von Lohn, Gehalt, Verdienst in Sachen Glauben, geht es in unserer heutigen Predigt. Der Predigttext für heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Verse 1 bis 16. Ich wiederhole Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Verse 1 bis 16. Ich lade dich dazu ein, gemeinsam mit mir den Text zu lesen. Ich gebrauche hier die neue Genfer Übersetzung. Matthäus, Kapitel 20. Steht folgendes, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er, der Gutsbesitzer ist hier gemeint, zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit, um die Mittagszeit, und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind. Sie haben doch nur eine Stunde gearbeitet. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zum einen von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und so wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Soweit der Text zur Bibel. Nun, um das zu verstehen, worum es hier geht, wer mit wem redet, vor allen Dingen, warum das, was hier gesagt wurde, warum es gesagt wurde, wollen wir uns natürlich wie immer den äußeren Rahmen anschauen. Bevor wir also die Lupe zücken, sage ich mal mit meinen Worten, bevor wir uns die kleinen Details anschauen, ist es wichtig, erstmal das große Ganze zu betrachten, zu gucken, worum geht es denn hier? Und der Kontext ist folgender: Jesus hatte vorher, vor diesen Versen, Kapitel 20, mit seinen Jüngern geredet. Er hat ihnen grob erklärt, zusammengefasst nicht, aber grob erklärt, wie das Reich Gottes, wie der Himmel, wie das Himmelreich funktioniert. Jesus hat also versucht, das Himmlische mit irdischen Beispielen zu erklären. Die Jünger hatten wohl gedacht, andersrum gilt das Gleiche. Das heißt, das, was auf der Erde funktioniert, hier bei uns, unserer Gegenwart, auf unserer Ebene, wird wohl auch im Himmel auch so sein. Denn auf der Erde ist es so, ich arbeite und bekomme einen Lohn. Vielleicht ist es im Himmel auch so. Das heißt, ich tue etwas hier, ich arbeite für Gott und bekomme so einen Lohn im Himmel. Das dachten die Jünger. Und so ist wohl auch die Frage von Petrus in Kapitel 19, Vers 27 zu verstehen. Nämlich Petrus, Jesus fragte, du weißt, wir haben alles zurückgelassen, sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Also was ist der Lohn? Was ist die Belohnung? Die Entlohnung, das Gehalt, der Verdienst dafür, für das, was wir hier tun oder getan haben. Aber Jesus hatte mehrfach betont, wie wichtig Nachfolge ist und die grundsätzliche Motivation zur Nachfolge. Jesus hat immer wieder schon gesagt, es ist wichtig, mir nachzufolgen, ein Jünger von mir zu werden und nicht dabei unbedingt darauf zu achten, was bekommst du dafür? Was ist dein Gehalt? Es kommt also nicht auf den Lohn an, sondern auf die Handlung. Das Ziel soll nicht Lohn in Form eines Tausches sein für erbrachte Leistung, im Sinne von, okay, zeig mal, was hast du getan und ich zeige dir dann, was du bekommst. Dieses Denken, nochmal, mag in vielerlei Hinsichten, vielerlei Bereichen des Lebens sicherlich zutreffen, aber im Sachenglauben funktioniert das so nicht. Da gelten andere Maßstäbe. Jesus sagt, in Sachen Glauben ist nicht Materie, ist nichts Materielles wichtig, nichts Greifbares, sondern immateriell, also nicht greifbare Dinge. Das ist vor allen Dingen deswegen bedeutsam und für uns Menschen schwierig zu verstehen, weil wir in vielen Bereichen des Lebens nun das Ursache- und Wirkungsprinzip anwenden. Das heißt, ganz oft in unserem Leben denken, okay, etwas geschieht und das löst eine Reaktion bei dem oder es aus. Vor allem der sichtbaren Dimension. Das heißt, ich tue etwas, etwas passiert. Das lernen zum Beispiel gerade meine Kinder. Meine Kinder lernen, wenn sie etwas in die Hand nehmen, auf den Boden schmeißen, macht es Geräusche. Da klingt zum Beispiel ein Teller anders als eine Gabel oder eine Dose oder ein Kuscheltier. Aber die Kinder haben verstanden, okay, ich kann etwas verursachen. Wenn ich etwas hinschmeiße, macht das ein gewisses Geräusch. Finden sie ganz interessant. Und unsere Kinder haben auch neulich gemerkt, etwas anderes ist für sie auch ganz interessant. Wenn ich Dinge tue, die Mama und Papa gar nicht gefallen, reagieren Mama und Papa. Wenn ich zum Beispiel hier eine Schublade öffne, da etwas umschmeiße, da die in den Blumen da wühle oder etwas kaputt mache oder auch den Mülleimer entdecke und erforsche, was er für tolle Schätze in sich birgt, dann merke ich, huch, Mama und Papa wird ein bisschen lauter. Aha, ich bekomme Aufmerksamkeit. Das heißt, meine Kinder lernen auch gerade dieses Ursache- und Wirkungsprinzip. Nochmals, dieses Prinzip gilt in vielerlei Bereichen, nur beim Glauben gelten andere Maßstäbe. Ich persönlich kann aber auf den ersten Blick die Jünger verstehen, weil auch ich denke mal viele von uns, wenn nicht sogar wir alle, würden im ersten Moment auch so ticken, dass wir denken würden, okay, mein Gedanke, meine Logik wäre entsprechend, ich tue etwas, dann kommt Gott. Ich tue etwas und Gott reagiert dann auf meine Handlung. Ich tue, so bekomme ich. Ich tausche, so erhalte ich. Ich gebe Gott, um zu erhalten. Wahrscheinlich denken wir unbewusst dabei außerdem noch, wer mehr gibt, bekommt auch mehr. Und so ist auch diese Frage von den Jüngern logisch. Weil der Petrus sagt, Moment, Jesus, also man darf das nicht vernachlässigen. Ich will das ja nicht unter den Tisch kehren. Oder einen Teppich fegen, was ich schon alles für dich getan habe. Ich meine, was bekomme ich dafür? Was ist mein Lohn? Ich meine, ich habe doch schon einiges vorgewiesen. Auch ein reicher Mensch kommt auf Jesus zu und er sagte: Jesus, was muss ich Gutes tun, um dann das ewige Leben zu erhalten? Erst ich in Vorkasse treten, wie beim Geschäft, und dann bekomme ich das ewige Leben. Aber Jesus erklärt: Moment, mein Lieber, so funktioniert Errettung nicht. Ganz im Gegenteil. Und am Schluss von Kapitel 19, wie gesagt, wir sind beim Überblick, was ist der Hintergrund, sagt Jesus folgendes, Vers 30, Matthäus Kapitel 19, Vers 30. Dort sagt Jesus: Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Es ist deswegen wirklich spannend, weil es komplett anders ist als das, was wir normalerweise kennen. So wie wir normalerweise denken, dass die Welt, unsere Umgebung, Systeme und alles versteht. Aber dieses Motto, dieser Vers 30, der zieht sich jetzt hier durch unser Kapitel 20, um das es ja heute geht. Dieses Prinzip, was Jesus hier benennt, das stellt unsere Erwartung wirklich auf den Kopf. Was ich beachtlich finde an Jesus, er haut diesen Satz einfach nicht nur raus. Das wäre auch aber okay. Das heißt, es ist schon beachtlich, wenn Jesus das einfach nur raushauen würde und diesen Satz nur stehen lassen würde, im Sinne von die Ersten und die Letzten andersrum. Da hat man viel nachzudenken. Wisst ihr, ich finde es so interessant, dass Jesus dennoch auf uns Menschen eingeht. Er sagt einen Satz und dann erklärt den auch noch. Er sagt, wie das zu verstehen ist, wie dieses Prinzip funktioniert. Und dazu benutzt er ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis, genau darum geht es in der heutigen Predigt. Das finde ich brillant, wisst ihr? Jesus erzählt eine Geschichte, um zu zeigen, wie das Prinzip, was er hier darstellt, funktioniert. Um eine Anwendung auch hineinzubringen in diese Theorie. Das finde ich so klasse an Jesus. Er benennt etwas, zeigt auch, wie es funktioniert. Matthäus Kapitel 20, Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie, heißt es. Achte gut auf die Wortwahl. Jesus sagt nicht, das Himmelreich ist, im Sinne von, das ist eine exakte Funktionsweise, sondern er sagt, es ist wie. Das heißt, man kann es grob vergleichen. Äpfel mit Birnen ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber grob einfach, damit ihr eine grobe Vorstellung habt. Jesus vergleicht, vergessen wir nicht, etwas Himmlisches mit etwas Irdischem. Etwas Unsichtbares mit etwas Sichtbarem. Natürlich gibt es hier und da manche Einschränkungen, aber wie gesagt, es ist so ganz, ganz grob. Man muss dazu also anmerken, nicht jedes Detail, was Jesus hier im Gleichnis erwähnt, kann natürlich so exakt auf, wie soll ich sagen, auf das Himmelreich, auf den Himmel angewendet werden. Nun kann man sich vielleicht fragen, bei aller Liebe, warum erwähnt er Jesus so viele Details, wenn die Details eh weggelassen werden könnten? Nun, man muss sagen, man kann das vielleicht eher mit dem Witz am Anfang vergleichen. Ich hätte den Witz bezüglich Gehalt und Verdienst viel weiter ausschmücken können, aber entscheidend sind nicht die Details, sondern die Kernaussage. Die Kernaussage ist wichtig. Die Details können manches Mal austauschbar sein. Hauptsache, die Kernaussage bleibt enthalten. Die Details sind eher dafür da, dass wir das große Ganze drumherum verstehen. Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. In dem Gleichnis wird gleich zuallererst der Gutsherr oder Hausherr, heißt es in manchen Übersetzungen, genannt. Offensichtlich geht es hier um eine wirklich bedeutende Person. Das heißt, diese Person hat eine wichtige Position in der Geschichte, weil er gleich zu Anfang genannt wird und außerdem in der Geschichte immer dann wieder mehrfach wiederholt. Dieser Gutsherr, das heißt also, es ist jemand, dem ein Gut, ein Landstück, ein Grundstück gehört. Er macht sich hier auf dem Weg. Er sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und zwar gleich früh morgens nach Sonnenaufgang werden Arbeiter gesucht. Nach Sonnenaufgang ist wahrscheinlich 6 oder 7 Uhr morgens, also grob, dass wir Sonnentierung haben. Vermutlich werden hier saisonale Erntehelfer gesucht. Also die Erntezeit ist offensichtlich da und nun benötigt der Arbeiter. Die Arbeiter werden am gleichen Tag gesucht, das ist auch interessant, an dem Tag, wo die Tätigkeit durchgeführt werden soll. Das heißt, zwischen Arbeitersuche und Anstellung der Arbeiter und der Tätigkeit wiederum vergeht kein langer Zeitraum. Das heißt, wir haben hier kein Bewerbungsschreiben, nicht eine Stellenanzeige, kein Vorstellungsgespräch, kein Einstellungstest.
sondern wir haben quasi eine Suche, 1:1, wenn man so will, und direkt im Anschluss folgte dann die Anstellung der Arbeit. Tagelöhner entsprechend. Das heißt, diese Menschen sollten für einen Tag arbeiten, nämlich an dem Tag, wo sie gefunden wurden. Vers 2. Er, der Gutsherr, fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Wir sehen also, der Gutsherr hat tatsächlich einige Arbeiter gefunden. Wie viele er gefunden hat, steht nicht fest und ist offensichtlich auch hier für die Geschichte nicht wichtig. Aber offensichtlich waren es wohl mehrere. Wichtiger als die Anzahl der Leute ist die Anzahl des Lohnes bzw. die Gehaltshöhe oder die Lohnhöhe. Denn es ist die Rede von einem Denar. Ein Denar war damals eine einzelne Münze aus Silber oder Kupfer, je nachdem. Und ein Denar galt so grob damals als ein Lohn, der für einen Tagelöhner damals gegeben wurde. Eben für einen Tagelöhner, ein Mensch, der einen Tag gearbeitet hat. Und das heißt, es ist ein Tagesverdienst. Es ist wirklich ganz, ganz grob umgerechnet 80 Euro oder vielleicht 100 Euro, kann man sagen, um den Dreh. Also, dass wir eine grobe Vorstellung haben. Für einen Tag Arbeit, ganz grob. In der Antike war es damals üblich, dass die Arbeiter von Sonnenaufgang morgens bis Sonnenuntergang abends gearbeitet haben. Das war damals üblich. Gott sei Dank haben wir das heutzutage nicht mehr in der Form. Okay. Vers 3. Gegen 9 Uhr ging er, der Gutsherr, wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Wir sehen also, der Hausherr ist erneut unterwegs auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Er geht um 9 Uhr morgens los. Vormittags heißt es in manchen Übersetzungen. Eine zweite Gruppe von potenziellen Arbeitskräften ist beim Marktplatz gefunden. Und der Marktplatz ist wahrscheinlich die beste Wahl für eine Menschenansammlung. Entsprechend geht er, wie gesagt, hin und findet dort einige. Vers 4. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Der Gutsherr ermöglicht auch diesen Personen Arbeit. Er gibt ihnen eine Beschäftigung. Das Bemerkenswerte ist, dass hier in diesem Vers wir nicht erfahren, wie hoch das Gehalt ist, das vereinbart wurde. Vorher, ihr erinnert euch, bei der ersten Gruppe ging es um einen Denar. Das heißt, ein voller Tagessatz, wenn man so will. Hier ist eher die schwammige Formulierung, wird da gebraucht, das, was recht ist. Naja gut, das kann viel, das kann wenig sein, das kann mehr oder weniger als ein Denar sein. Wahrscheinlich haben die Leute gedacht, okay, es ist nicht mehr so ein Aufgang. Wir haben schon Vormittag. Weil wir später anfangen, wahrscheinlich bekommen wir nicht mal einen vollen Denar. Aber egal, er hat ihnen gesagt, was recht ist. Die Leute sind einverstanden damit. Obwohl der Umfang des Lohns offen ist. Vers 5, da gingen sie an die Arbeit. Also die Arbeiter gingen dennoch darauf ein. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr nachmittags, wohlgemerkt, ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Das heißt, zweite Gruppe war einverstanden. Wie gesagt, obwohl sie nicht wussten, wie viel sie kriegen würden. Das Prozedere hat sich noch 2 weitere Male wiederholt. Also um 9 Uhr morgens, um 12 Uhr und um 15 Uhr. Das heißt, bisher haben wir 3 Gruppen, die nicht wissen, wie viel sie verdienen. Jetzt kann man sich fragen, warum 3 Gruppen, vor allen Dingen, warum 3 Stunden Abstände? 3 Stunden Abstände höchstwahrscheinlich deswegen, weil damals der Tag in der Antike in 3 Stundeneinheiten eingeteilt wurde. Man sagt zur ersten Stunde, zur zweiten Stunde und so weiter. Und die erste Stunde war in vielen, nicht allen, aber in vielen Rechnungen quasi 6 oder 7 Uhr morgens dann, wenn die Sonne aufgegangen ist. Einfach das zur Erklärung, damit wir wissen, ah okay, darum grob sind immer 3 Stunden dazwischen. Nochmal, die erste Gruppe hat wohl gegen 6 oder 7 Uhr morgens angefangen zu arbeiten. Die zweite Gruppe um 9 Uhr, die dritte Gruppe um 12 Uhr. Die vierte Gruppe um 15 Uhr. 4 Gruppen. Bisher geht es nun um 4 Gruppen, die angestellt sind. 4 also 4, nicht 4 einzelne Menschen, nicht 4 Personen, sondern 4 unterschiedliche Gruppierungen von Menschen. Alle 4 hatten sich bereit erklärt zu arbeiten. Aber nur eine von den 4 Gruppen kannte den Verdienst bzw. die Höhe. Weiter geht unser Predigt mit Vers 6. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er, der Gutsherr, immer noch einige, die dort herumstanden. Wer steht hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Der Gutsherr geht also ein weiteres Mal zum Marktplatz, um Arbeiter zu ermitteln. Diesmal sind zwischen der Suche von Arbeitern nur 2 statt 3 Stunden vergangen. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um 18 Uhr, sondern um 17 Uhr. Das ist wichtig. Wir kommen auch später noch darauf zurück, warum das Ganze wichtig ist. Naja, andererseits kann man jetzt schon quasi ein bisschen spoilern. Normalerweise ganz, ganz grob war es so, dass um 18 Uhr, grob wohlgemerkt, Tagesabschluss war für die Arbeiter. Das heißt, es gab noch grob eine Stunde lang vielleicht Arbeit. Also zwischen 17 und 18 Uhr hätte die letzte Gruppe wohl noch ganz grob gearbeitet. Aber wie gesagt, dieser Gutsherr geht auf diese Personengruppe zu und fragt auch sie, Moment, warum steht ihr entsprechend rum? War vor allen Dingen den ganzen Tag. Vers 7 heißt es, es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er, der Gutsherr zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Die letzte Gruppe nennt hier einen Grund, warum sie bisher noch nicht gearbeitet haben. Warum? Weil ihnen niemand eine Anstellung gab. Wir müssen aber dabei beachten, dass diese Aussage nicht als Ausrede gilt. Denn in diesem Gleichnis ist bisher immer wieder die Rede von untätig und nicht faul. Nirgends heißt es im Bibeltext, der Gutsherr hat faule Menschen gesehen, eher untätig. Untätig heißt in dem Zusammenhang arbeitslos oder arbeitssuchend. Das heißt, sie hatten keine Anstellung gefunden. Also, wir müssen nämlich bedenken, wer ohne Arbeit ist, ist noch lange nicht faul. Ganz im Gegenteil, diese Leute haben Arbeit gesucht. Wahrscheinlich hatten sie Familie, hatten gedacht, wie kann ich meine Frau, mein Kind, wie kann ich vielleicht meine Tiere ernähren? Ich brauche Arbeit. Ich brauche Arbeit, um Geld zu verdienen, um mich und meine Familie, meinen Hof oder was auch immer entsprechend zu ernähren. Nochmals, die Leute waren nicht faul, sondern nur, sie hatten keine Anstellung. Der Gutsherr wiederum hat diesen Menschen Güte erwiesen, weil er ihnen, die eigentlich nur noch eine Stunde Arbeit hätten, dennoch sagt, okay, kommt doch hier zu mir. Ich gebe auch euch Arbeit. Auch euch werde ich versorgen. Auch hier erfahren wir keine Details zur Lohnhöhe. Bemerkenswert ist, offensichtlich sind dem Gutsherrn zwei Dinge wichtig. Zum einen, die Ernte, die muss gesichert werden. Offensichtlich gibt es eine große Ernte. Punkt 2, eine große Anzahl von Mitarbeitern. Offensichtlich sind das zwei Punkte, die dem Gutsherr hier wichtig sind. Weiter ist in unserem Text Vers 8. Am Abend, sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Es ist nun Abend, ca. 18 Uhr, ganz, ganz grob. Der Arbeitstag neigt sich dem Ende, die Sonne geht langsam unter. Damals war es üblich, den Tagelöhnern auch entsprechend zu behandeln. In dem Sinne von, okay, die Sonne neigt sich dem Untergang, der Arbeitstag geht auch zu Ende. Nun ist es wichtig, euch das Gehalt auszuzahlen. Schon im Alten Testament erfahren wir immer wieder, wie wichtig es ist, Tagelöhner das Geld nicht zu enthalten, sondern ihn auch am gleichen Tage zu bezahlen. Das war damals unglaublich wichtig. Nun hatte also die erste Gruppe wohl mit einem echten Tageslohn gerechnet, denn schließlich war es ja auch vereinbart, in dem Fall ein Denar. Die anderen wahrscheinlich hatten dann, na gut, okay, wir waren später angestellt, nach Sonnenuntergang, weit nach Sonnenuntergang, teilweise in der Mitte des Tages oder schon am Nachmittag oder am Abend. Ob wir einen vollen Lohn kriegen, glaube ich nicht, aber es wäre schön, wenn wir überhaupt etwas kriegen. Nun beauftragt der Gutsherr seinen Verwalter. Er ruft ihn zu sich und sagt, komm, mein Lieber, jetzt wirst du den Lohn auszahlen. Und die Reihenfolge ist beachtlich. Er sagt, fang nicht mit den Ersten an. Geh nicht chronologisch vor im Sinne von zuerst die Ersten, Zweiten, Dritten, sondern beginne mit der Lohnauszahlung mit der letzten Gruppe. Mit den Personen, die ich ganz zum Schluss angestellt habe. Mit den Leuten, die um 17 angefangen hatten zu arbeiten und grob für eine Stunde gearbeitet hatten. Die Letzten werden hier bei der Lohnauszahlung die Ersten sein. Wir merken schon, erinnert uns das nicht daran? Ist das nicht ein Signal? Jesus hatte das doch, wisst ihr noch? Kapitel 19, ganz zum Schluss gesagt. Die Letzten werden die Ersten sein. Stimmt. Und hier in diesem Gleichnis kommt dieses Prinzip auch schon mal vor. Warum aber nicht, kann man sich fragen, die normale Reihenfolge? Eigentlich wäre es doch nur logisch und fair, wenn man mit dem Ersten beginnen würde, und dann zum zweiten, dritten und so weiter dann aufschließen wird. Aber hier beginnt man mit den Letzten. Nun sehr wahrscheinlich deswegen, damit die letzte Gruppe das Geld bekommt und die erste Gruppe zuschaut, damit sie sehen, okay, Moment, was passiert hier entsprechend? Denn wäre es so, dass man die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte bezahlen würde, wäre es höchstwahrscheinlich so, die Ersten kriegen ihr Geld, wow, ein Denar, zack, geh nach Hause. Und die zweiten, dritten, das heißt, die würden der Reihe nach den Ort verlassen und gar nicht mehr mitkriegen, wie viel kriegen denn entsprechend die Nächsten dann nach mir. Außer die, die halt bis zum Schluss quasi bleiben würden. Aber hier geht es offensichtlich darum, dass die letzte Gruppe etwas erhält und die erste Gruppe zuschaut, dass sie das Ganze beobachtet. Das heißt, wenn man es ganz genau formulieren will, ist es offensichtlich so, dass die Gnade, die Güte des Gutsherrn hier für alle sichtbar sein soll. Vers 9. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten zu arbeiten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. So geschah es. Die letzte Gruppe, die um 17 Uhr angefangen hat zu arbeiten, kam nun um Feierabend, 18 Uhr, zum Gutsherr. Nun ging es darum, dass das Geld ausgezahlt werden sollte. Und was wurde ausgezahlt? Ein Denar. Ein voller Tagessatz. Ganz, ganz grob 80 oder 100 Euro. Ein Tageslohn, aber für eine Stunde. Wow, das ist schon mal nicht schlecht, kann man natürlich sofort denken. Das ist also in der Hinsicht krass. Das heißt, normalerweise muss man für das Geld mehr als 10 Stunden arbeiten. Also ganz, ganz grob. Hier wurde das Gehalt also mal eben über verzehnfacht. Das heißt, wir haben mehr als 1000% Gehaltssteigerung, entsprechend so viel. Höchstwahrscheinlich war es nun so, wir erfahren es später im Text, dass die erste Gruppe das wohl gesehen hatte. Wie viel die letzte Gruppe bekam, nämlich ein Denar. Wahrscheinlich war es auch so, dass die erste Gruppe gesehen hatte, wie die anderen bezahlt wurden. Die zweite, dritte, vierte und so weiter und so fort. Wahrscheinlich hatten sie gedacht, okay, Moment, wir sehen hier, die letzte bekommt ein Denar. Was ist das denn? Aber okay, gut, dann bekommt wohl die Nächsten auch mehr. Das heißt, wer eine Stunde gearbeitet hat, kriegt ein Denar. Wer 3 oder 4 Stunden gearbeitet, kriegt anderthalb und so weiter und so fort. Aber nein, alle bekommen offensichtlich wohl einen Denar. Und dann haben sie gedacht, wahrscheinlich, okay, aber zumindest bei uns macht doch wohl eine Ausnahme. Vers 10. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Nun waren die ersten Arbeiter dran, diejenigen, die gleich früh morgens anfingen zu arbeiten, die als Erste morgens angestellt wurden. Ihr Gedankengang, finde ich, ist auf jeden Fall im ersten Moment logisch, da ja mehr Arbeit auch mehr Gehalt einbringt. Andererseits muss man auch wirklich bedenken, sie haben sich mit dem Gutsherrn von Anfang an auf einen Denar geeinigt. Das heißt, sie haben eine Summe vereinbart. Bei den anderen war die Summe offen, nicht klar. Der ersten Gruppe war sie klar. Ein Denar war das bei der ersten Gruppe, nicht mehr und nicht weniger. Höchstwahrscheinlich war es nun so, also dass sie mehr als 10 Stunden, vielleicht 12 Stunden gearbeitet hatten, wohlgemerkt die erste Gruppe. Vermutlich, wie gesagt, 6 oder 7 Uhr morgens bis grob 18 Uhr. Die erste Gruppe bekommt nun auch den vollen Tageslohn, so wie vereinbart. Was der Grundherr mit der letzten Gruppe macht, wie viel er ihnen gibt, da steht der ersten Gruppe gar nicht zu. Aber sie fangen an zu rumoren. Vers 11. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Sie beschweren sich. Vers 12 heißt es, diese hier, sagte die erste Gruppe, diese hier, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, von 17 bis 18 Uhr. Und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und jetzt ertragen. 2 Punkte werden genannt. Erstens, die Dauer der Anstrengung. Wir haben den ganzen Tag geschuftet, mein Lieber. Bestimmt 12 Stunden. Erstens. Zweitens, es war nicht einfach zu arbeiten. Vor allen Dingen, wir haben in der glühenden Tageshitze geschuftet. Die letzten, die kamen erst abends, als die Sonne schon langsam anfing unterzugehen. Da, wo es schon kühler wurde. Wir haben wirklich schwer geschuftet. Die anderen nicht. Da, Freundchen, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Dass du uns hier allen das Gleiche zahlst. Ein Denar. Im allerersten Moment kann ich persönlich diese Gedanken absolut nachvollziehen. Aber bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich ein bemerkenswertes Zitat gelesen. Und da heißt es, wir empfinden eine natürliche Sympathie mit den Vorwürfen hier in Vers 12. Wenn wir diese Sympathie fühlen, zeigt es aber zugleich, dass wir Menschen von Natur aus andere Maßstäbe haben als Gott. Gottes Natur ist ganz anderes als unsere. Fand ich Ja, schon ziemlich beachtlich, als ich das gelesen habe. Vers 13. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nun redet der Gutsherr. Er redet aber nicht mit der ganzen Meute, sage ich mit meinen Worten, sondern mit einem Einzelnen, von denen redet er hier. Und er nennt gleich, mein Freund oder Gefährte, kann man auch übersetzen. Interessant ist auch, der Gutsherr lässt sich nicht provozieren. Er rastet nicht aus. Er ist freundlich und dennoch entschieden. Zudem erinnert er an die Abmachung mit dem einen Denar ganz zu Beginn. Vers 14. Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Der Gutsherr betont, welche Absichten er hat. Er sagt, ich will das tun. Ich will den Letzten genauso viel geben wie dir. Dem Ersten. Das will ich. Das ist mein Entschluss. Das möchte ich. Vers 15. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Nun stellt der Gutsherr eine rhetorische Frage und fragt, ob er als Eigentümer, ob ihm besser gesagt nicht alle Rechte zustehen. Mehr noch, er sagt, oder er tadelt die schlechten Gedanken von dem ersten Arbeiter oder der ersten Arbeitsgruppe. Er verpackt aber, finde ich, diesen Tadel bemerkenswerterweise als Frage. Er sagt nicht, das ist falsch, das ist böse, sondern er stellt das als Frage im Sinne von, denk man doch mal drüber nach. In dieser Übersetzung ist hier von Neid die Rede. Manche andere Übersetzungen schreiben, dein Auge ist böse oder du hast ein widerwilliges Herz. Wichtig ist, das sind Symbole für eine begehrliche oder neidische Einstellung. Und die haben hier diese Leute, diese Person hier in der Personengruppe in der Geschichte. Die Güte vom Weinbergbesitzer ist zugleich der Abschluss von diesem Gleichnis. Und da steht im Vordergrund, diese Güte vom Weinbergbesitzer. Trotz dieser Missverständnisse bleibt der Gutsherr weiterhin und beharrlich gütig. Er bleibt gut und gütig zugleich. Für Güte, finde ich auch interessant, steht hier im Griechischen das Wort Agathos, ganz vielleicht von Agathe. Auch interessant, nur als Randnotiz, das ist schon gehört, das heißt Agathe, der weibliche Vorname, kommt von dem griechischen Wort für Güte. Vers 16, so wird es kommen, hier spricht nun Jesus wieder, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Jesus erklärt das. Er sagt, so ist das gemeint. Er sagt, dieses Gleichnis, diese Geschichte, die gebrauche ich hier, um euch dieses Motto, dieses Prinzip zu verdeutlichen. Jesus benennt ja das zweimal, ganz am Ende von Kapitel 19, quasi der Einstieg für das Gleichnis und nochmal am Ende des Gleichnisses. Wiederholt nochmal diese Aussage mit den Ersten, den Letzten und so weiter. Das Interessante ist ja, dass die ersten Menschen hier, von denen ihr sagt, die Ersten, Letzten, Leute, sie haben keine Nachteile. Die erste Personengruppe im Gleichnis hat keine Nachteile. Und die Letzten, weder haben die Ersten Vorteile, tut mir leid, genau andersrum. Weder hat die erste Gruppe Vorteile, noch die letzte Gruppe Nachteile. Nochmals, weder hat die erste Gruppe Vorteile, noch die letzte Gruppe Nachteile. Das ist in der Hinsicht interessant, weil der Gutsherr hier die Balance einhält zwischen den Ersten und den Letzten. Und beide werden gerecht behandelt. Keiner wird übervorteilt, keiner bekommt überschwängliche Vorteile, keiner bekommt dramatische Nachteile. Beide werden gerecht behandelt. Weder wird dem Ersten etwas weggenommen, noch wird ihm irgendwie geschadet. Das finde ich ja beachtlich. Und in dieser Geschichte stehen nicht die Unterbezahlten im Fokus, sondern die Überbezahlten, wenn man will. Aber eigentlich mehr noch geht es um die Gnade des Gutsherrn. Die steht im Vordergrund. Sie soll besonders verdeutlicht werden. Denn genauer gesagt wird hier in der Geschichte niemand unterbezahlt. Niemand in diesem Gleichnis wird ungerecht behandelt. Vielleicht fragst du dich ja manches Mal, wenn ich so an Stationen, wenn ich an Situationen, Umstände in meinem Leben denke, habe ich mich schon manchmal gefragt, womit habe ich das oder jenes verdient? Sicherlich hast du dir auch schon mal diese Fragen gestellt. Also ich habe es definitiv bei mir. Dazu eine kleine Geschichte, die ich von einem Pastor gehört habe. Er meinte, dass in seiner Gemeinde zwei Familien mal waren. Eine Familie war, wie soll ich sagen, gläubig, war immer wieder engagiert. Das heißt, die ganze Familie war, bestand aus aktiven Mitarbeitern. Das heißt, sie waren nicht nur regelmäßig in Gottesdienst, sondern sie in Kleingruppen engagiert und. Also das ganze Paket, wenn man denn so will. Das war die eine Familie. Gab es noch eine andere Familie. Sie haben gar nicht mitgearbeitet in der Gemeinde und haben, wenn überhaupt, vielleicht sich einmal im Jahr blicken lassen in der Gemeinde, nämlich nur am Heiligabend Gottesdienst. So, diese beiden Familien waren der Gemeinde. Beide wurden krank. Und beide haben um Heilung gebetet. Beide wollten natürlich wieder gesund werden. Aber ausgerechnet die zweite Familie, die kaum etwas für die Gemeinde getan hat, die wurde gesund. Die erste Familie erstmal nicht. Die erste Familie ging dann zum Pastor und meinte, Moment, was soll das bitte schön? Das ist doch unfair. Warum werden die gesund, wir nicht? Ich meine, die tun doch gar nichts für Gott. Und wir so viel. Was soll das? Das ist doch unfair. Sie haben sich geärgert darüber. Der Pastor meinte, nun wisst ihr was? Die zweite Familie, die hat verstanden, sie kann nichts vor Gott bringen. Sie können Gott nichts vorzeigen. Sie sind nicht in Vorkasse getreten. Kein Leistungsnachweis. Ihr aber, ihr versucht mit Gott einen Tauschhandel. Ihr versucht, eure Werke vor Gott zu bringen. Wer so denkt, wer so meint, einen anderen Lohn verdient zu haben, als er gerade vom Leben bekommt, ja, der sollte sich ernsthaft hinterfragen. Gilt dieses Prinzip wirklich? Leistung und Denken auch in Sachen Glauben? Nein, natürlich nicht. Denn wir sehen ja hier in dieser Geschichte, wenn wir so denken, dann würden auch wir so ähnlich ticken, so ähnlich denken, so ähnlich geprägt sein wie die erste Gruppe der Arbeiter. Unsere Gedanken würden auch hier der Beschwerde ähneln. Die Menschen, die hier Gerechtigkeit einfordern, die denken, okay, ein vereinbarter Lohn wurde bezahlt, aber irgendwie ist das dennoch halt nicht gerecht. Denn die haben sich hier über Gnade geärgert. Denn diejenigen, die um 6 Uhr morgens angestellt wurden, hätten es eigentlich als zusätzliches Vorrecht sehen sollen. So kann man es ja auch anders verpacken. Seid doch mal dankbar. Ihr durftet so früh morgens anfangen. Ihr durftet den ganzen Tag mit so einem wunderbaren Herrn verbringen. Ihr durftet den ganzen Tag von Anfang an diesem gnädigen Herrn dienen. Sieh es als Vorrecht, als Geschenk an. Sieh es mal so. Aber sie meinten, die erste Gruppe hat zur letzten Gruppe gesagt, du hast uns mit denen gleichgestellt. Eine ähnliche Aussage tätigt ja auch der ältere Sohn im Gleichnis vom gütigen Vater, was manche vielleicht auch als Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Genau, auch bei dem Gleichnis hat sich der Ältere über den Jüngeren beschwert und auch gesagt, was soll das bitte schön? Ich, der Ältere, mache zu viel und der Jüngere macht zu wenig und wird beschenkt. Was soll das? Aber bei beiden Gleichnissen interessant, sowohl vom verlorenen Sohn, wenn man so will, oder vom gütigen Vater, mir vom gütigen Weinbergbesitzer. Bei beiden Gleichnissen geht es darum, dass der Gute oder der Vater ein Symbol für Gott ist und beide Mal Gottes Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit im Vordergrund steht. Mehr noch, es wird aufgezeigt, Gott handelt hier gerecht. Aber Gerechtigkeit ist kein eigenständiger Begriff, sondern zu Gerechtigkeit gehört noch Gnade und Güte dazu. Das ist ein Sammelbegriff, mehrere Aspekte gehören dazu. Der Gutsherr, ich habe gerade eben schon gesagt, steht hier im Gleichnis für Gott. Die verschiedenen Uhrzeiten, 6 Uhr morgens, 9 Uhr und so weiter und so fort, die stehen hier für Lebensabschnitte, Lebensphasen. 18 Uhr, hier der Abend, steht für das Ende, für das Lebensende, den Tod. Der Lohn wird am Ende vergeben. Aber wir müssen bedenken, der Lohn Gottes ist nie Verdienst, sondern immer Geschenk. Manch einer nennt dazu, benutzt die paradoxe Formulierung, Gnadenlohn. Das, finde ich, trifft die Spannung ganz gut. Es ist Lohn, ja, aber der Lohn ist kein Tausch, sondern es ist ein Gnadengeschenk. Denn natürlich, alle Menschen, die an Gott glauben, bekommen einen Lohn. Aber dieser Lohn, nochmals, ist ja kein Tausch. Es ist pure Gnade, hundertprozentige Gnade. Die Betonung liegt nämlich nicht auf der Masse der Arbeit. Das heißt, es kommt nicht darauf an, was habe ich alles für Gott schon getan. Es kommt auch nicht auf die Klasse meiner Arbeit an, im Sinne von, wie viel habe ich getan oder wie gut, wie hochwertig, wie qualitativ ist meine Arbeit. Es kommt auch gar nicht darauf an, wie hoch ist die Menge meines Lohns, was für ein Gehalt oder Verdienst bekomme ich entsprechend von Gott. Sondern im Vordergrund steht ganz im Gegenteil die Güte des Weinbergbesitzers, die Güte Gottes. Das ist hier wirklich der ausschlaggebende Faktor. Er ist gütig und daraus leitet sich ab, dass er alleine über den auszuteilenden Lohn verfügt. Nicht ich. Das heißt, es liegt nicht in meiner Hand, wer wie viel Lohn bekommt. Diese Entscheidung steht ausschließlich Gott zu. Der Arbeiter verfügt hier nicht über das Geld, sondern der Weinbergbesitzer. Gott verfügt über das Geld. Aber es interessant ist, dass Gott dennoch den Arbeiter auch abholt mit seiner Frage. Das heißt, er versucht dem Arbeiter auch das zu vermitteln, sein Denken. Der Arbeiter soll ja einsehen, er ist seinem gütigen Herrn ausgeliefert. Und so fragt dieser gütige Herr auch, darf ich mit meinem Eigentum etwa nicht machen, was ich will? Das Gleichnis ist ja abrupt zu Ende. So wie viele andere Geschichten von Jesus auch, gibt es auch hier ein offenes Ende. Somit soll der Zuhörer sich selbst in der Geschichte entdecken. Fassen wir am Schluss zusammen. Ob du bereits heutzutage an Gott glaubst oder nicht, ich lade dich ein, ich ermutige dich, fange schon heute an, über Gott zu staunen, nachzudenken, zu bewundern, wie groß Gott ist, wie herrlich er ist, wie gütig er ist. Denke drüber nach, wie gnädig Gott ist, wie großartig, gnädig, barmherzig, liebevoll ist doch dieser Gott. Dieser Gott, er kommt dorthin zu uns, da wo wir leben. Er liebt uns, so wie wir sind. Und Gott sei Dank müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Denn er verändert uns. Halleluja, was für ein gütiger Gott. Amen. Ich bete nun und lade dich ein, das ebenfalls zu tun. Großer Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte. Ich danke dir, Jesus Christus, dafür, dass du dieses Prinzip, was für uns so schwer begreiflich ist, von den ersten und letzten, hier mit diesem Gleichnis aufzeigst. Ich danke dir dafür, Jesus Christus, dass du dieses Gleichnis gebrauchst, dass du diese Geschichte benutzt, um uns zu vermitteln, um uns aufzuzeigen, wie der Himmel, wie das Himmelreich funktioniert. Ja, Gott, wie deine Gedanken sind, dass deine Gedanken anders als unsere sind, nämlich voller Güte, denn du selber bist die Güte in Person. Dafür danke ich dir, großartiger Gott, für diese Geschichte, die uns aufzeigst, wer du bist und wie du handelst. Halleluja, Dank sei dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Amen. Ich spreche nun den Segen. Der Herr segne dich. Und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden durch seinen Sohn Jesus Christus. Und so bitte ich dich, großartiger Gott, segne uns doch bitte nicht zum Selbstzweck, sondern damit wir ein Segen für alle anderen sind. Halleluja, gelobt bist du, Dank sei dir. Amen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.